Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch darf euch heute gar nicht verraten, worum es in unserem Hörsaal geht. Warum nicht? Psst, nicht weitersagen.
Psst, komm mal. Soll ich dir ein Geheimnis anvertrauen?
Was denn für ein Geheimnis?
Oh ja, Lulatsch, ich habe Geheimnisse für mein Leben gerne.
Warum eigentlich war die frühe Neuzeit ein Zeitalter des Geheimnisses? In ganz Europa florierte ein Handel mit Geheimnissen und dies keineswegs nur im Geheimen.
Das absolute Geheimnis des Konklaves hinter verschlossenen Türen.
Glücklich lebte, wer sich gut verborgen hielt. Das Geheimnis als eine der größten Errungenschaften der Menschheit.
Nicht zuletzt kommt aber der Geheimhaltung eine spezifisch religiöse Dimension zu. Die Faszination der Inszenierung des Geheimen. Das Geheime ist das Zeichen der Nähe Gottes.
Mit offenen Karten spielen ist weder nützlich noch angenehm.
Der Hörsaal ist geheim, haben wir beschlossen. Nichts davon darf nach draußen dringen. Nur ihr und ich, sonst keiner. Der Hörsaal ist und bleibt ein Geheimnis. Mag ja sein, dass andere die Informationen hier auch interessieren, dürfen sie aber nicht mitbekommen. Sie werden jetzt zu unserem Herrschaftswissen. Wir schließen einen geheimen Pakt. Wobei, einen nehmen wir noch mit auf in unseren Kreis, aber nur einen, Dr. Daniel Jütte. Das ist ein richtiger Geheimniskrämer. Der sitzt zu Hause oder in der New York University und versucht, alles rauszufinden, was irgendwie mit Geheimnissen zu tun hat. Sogar ein Buch hat er darüber geschrieben, der Titel »Das Zeitalter des Geheimnisses«. Euch, nur euch, verrät er jetzt gleich, welches Zeitalter er genau meint – und wie Geheimnisse gestern wie heute zu verstehen sind.
Ich habe meinen Vortrag unter den Titel »Das Geheimnis als Chance« gestellt und darin liegt vielleicht etwas Unzeitgemäßes. Geheimnisse sind heute in aller Munde, aber sie haben keinen allzu guten Ruf. Im Zeitalter von WikiLeaks und Edward Snowden begegnen wir dem Geheimnis oftmals von vornherein mit Misstrauen. Ja, wir sehen Geheimhaltung, auch abseits der großen Politik, als eine fragwürdige Unterdrückung von Wissen an, als eine Absage an jenes Ideal der Offenheit, das in unserer Zeit zu einer Mantra, einer nicht immer ausreichend hinterfragten Mantra geworden ist. Ich werde auf diese Überlegungen am Ende meines Vortrags zurückkommen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich führe nicht das Wort für geheime Machenschaften und ich stehe auch nicht im Sold geheimnisvoller Organisationen, wenngleich ich sagen darf, dass das Wissenschaftskolleg hier in Berlin die besten Vorzüge der Goethischen Turmgesellschaft vereint, von der ja auf geheimnisvolle Weise im Wilhelm Meister die Rede ist. Wie dem auch sei, die Frage, wie mit staatlicher Geheimhaltung in der Gegenwart umzugehen ist, und zweifellos gibt es Exzesse solcher Geheimhaltung. Diese Frage beschäftigt auch mich, wenngleich ich mir natürlich nicht anmaße, so zu tun, als ob ich eine Lösung für diese komplexen Probleme habe. Jedenfalls wäre dies ein Gegenstand für eine politische Diskussion. Die Aktualität der Frage, wie wir zum Geheimnis in unserer Zeit stehen, wie wir zum Geheimnis in unserer Zeit stehen wollen, die Aktualität dieser Frage darf den Historiker freilich nicht dazu verleiten, die Kategorien der Gegenwart unkritisch auf die Vergangenheit zu übertragen. Und dies führt mich zum historischen Teil meines Vortrags. Ich bin Historiker mit einem Schwerpunkt auf der frühen Neuzeit, also der Epoche zwischen 1400 und 1800. Diese Epoche war ein veritables Zeitalter des Geheimnisses. Selten zuvor und niemals danach hat es in der europäischen Geschichte eine solch ausgeprägte Faszination für Geheimnisse und Geheimhaltung aller Art gegeben. Wenn uns diese Faszination heute auch merkwürdig anmuten mag, so müssen wir sie doch als historisches Phänomen ernst nehmen. Wir müssen, anders gesagt, danach fragen, welche soziale und epistemische Funktion Geheimnisse hatten, in jener Epoche hatten und welche Chancen sie eröffneten. Das Beispiel der Beziehungen zwischen Christen und Juden, das ich in meinem Vortrag heute in den Vordergrund stellen möchte, ist keineswegs das einzige Beispiel, das ich hier anführen ließe. Aber es ist ein Beispiel, das, wie ich glaube, auf besonders prägnante Weise zu veranschaulichen vermag, welche Möglichkeiten aus dem Geheimnis erwuchsen und dies in der Sphäre der Alltagswelt, aber auch der vormodernen Wissenschaftsgesellschaft. Damit also ist die Aufgabenstellung für meinen Vortrag in groben Zügen umrissen. Ich werde Ihnen zwei Fallbeispiele gewissermaßen als Schlaglichter vorstellen. Um meine These vom Geheimnis als einer bemerkenswerten Kontaktzone zu verdeutlichen. Davon ausgehend möchte ich sodann einige Überlegungen anstellen, wie wir uns dem Geheimnis als historischem Gegenstand in differenzierter Weise annähern können. Und abschließend gilt es danach zu fragen, ob sich aus der historischen Perspektive Weiterungen für unsere eigene Haltung zu Geheimnissen in der Gegenwart ergeben. Beginnen muss ich mit der Antwort auf eine Frage, die sich Ihnen sicherlich bereits aufgedrängt hat. Warum eigentlich war die frühe Neuzeit ein Zeitalter des Geheimnisses? Nun, die wohl bündigste Antwort darauf lautet, dass Menschen der damaligen Zeit davon ausgingen, in einer Welt zu leben, die dank Gottes Ratschluss voller Geheimnisse war. Niklas Luhmann hat einmal prägnant beobachtet, dass in dieser Epoche, ich zitiere, die Alltagswelten des erfahrbaren und kontrollierbaren Sinnes sehr rasch übergingen in Unbekanntes, Deutungsbedürftiges, Autoritätsabhängiges. Und in diese Grundorientierung des Vertrauten und Unvertrauten fügt sich die Lehre der religiösen und natürlichen Geheimheiten bruchlos ein. Zitat Ende. Diese Vorstellung, in einem Kosmos voller Geheimnisse zu leben, schlug sich in einer geradezu inflationären Verwendung von entsprechenden lateinischen Begriffen wie Arcanum und Secretum nieder. Demnach hütete nicht nur Gott Geheimnisse, die sogenannten Arcana Dei, sondern auch der Staat selber wachte über geheimes Wissen, die sogenannten Arcana Imperii. Und auch die Natur war voller Geheimnisse. So unterschied beispielsweise im 16. Jahrhundert der berühmte Universalgelehrte Girolamo Cardano zwischen drei verschiedenen Arten von Geheimnissen. In die erste Kategorie fielen unbekannte Phänomene, die noch der Entdeckung harrten. In die zweite Kategorie ordnete Cardano all jene Dinge ein, von denen man im Prinzip zwar wisse, die in der Praxis aber lediglich einem kleinen Kreis bekannt und daher wertvoll waren. Als dritte Form des Geheimnisses bezeichnete Cardano alltägliche Phänomene, deren Wirkung manifest, aber deren Ursachen unbekannt waren, also etwa Naturkräfte wie der Magnetismus. So säuberlich wie Cardano es hier auf dem Papier unterschied, wurde im Alltag nicht immer differenziert. Auf dem Buchmarkt konnte vielmehr fast jedes Wissen zum Secretum oder Arcanum erklärt werden. Mitunter bezeichneten diese Begriffe einfach eine ärztliche Verschreibung oder ein Kochrezept, manchmal nur einen Kunstgriff. Und das vielleicht einflussreichste oder auch meistgelesenste Geheimnisbuch der damaligen Zeit, jedenfalls Gian Battista della Porta's Magia Naturalis, also die natürliche Magie, die weiße Magie. Also Sie sehen, es geht hier um Geheimnisse sehr verschiedener Art. Vieles davon fällt in einen sehr praktischen Bereich, für die wir kaum Kategorien haben. Das ist nicht Wissenschaft, das ist nicht Magie oder nach den Begriffen der damaligen Zeit ist es natürliche Magie, Magia Naturalis. Aber jedenfalls ein breites Wissen von Spektrum, das hier als Arkan ausgegeben wird. Es kann nicht verwundern, dass die Vorstellung von einer Jagd nach Geheimnissen in der frühen Neuzeit zu einem zentralen Merkmal der Wissensproduktion wurde und alle Schichten der Gesellschaft erfasste. Und man sprach in der Tat von einer Jagd. Venatio ist der lateinische Begriff, der hier oft Verwendung fand. Es passt ebenfalls in dieses Bild, dass arkane Wissenschaften wie beispielsweise die Alchemie und der Hermetismus sich großer Beliebtheit erfreuten. In ganz Europa florierte ein Handel mit Geheimnissen und dies keineswegs nur im Geheimen. Denn die Veröffentlichung eines Geheimnisses war nach damaligem Verständnis nicht notwendigerweise gleichbedeutend mit dessen Enthüllung. Um Letzteres zu erreichen, bedurfte es meist noch der professionellen Anleitung, also eines performativen Rahmens. Sogenannte Geheimnisbücher wie dasjenige de la Portas steigerten also oftmals eher die Faszination für Arkana, als dass sie ihr das Wasser abgruben. Und de la Porta ist in der Tat ein gutes Beispiel hier, da trotz der vielen Nachdrucke seiner Werke und der Übersetzungen in alle europäischen Sprachen die Geheimnisse durchaus nicht vollständig enthüllt waren. De la Porta selber, wir wissen das, hat in seinem Wohnsitz, in seiner Villa außerhalb von Neapel über Lebzeiten hinweg Vorführungen gegeben seiner Künste, die wir als komplementär zu diesen Büchern verstehen müssen. Er selber ist übrigens auch als Theaterautor, als Bühnenautor hervorgetreten. Diese, wenn Sie so wollen, theatralische Dimension der Veröffentlichung scheint mir nicht unwichtig. Die Tatsache, dass Geheimnis, um vollständig enthüllt zu werden, nicht nur gedruckt werden muss, sondern eben auch in einem performativen Rahmen, wie de la Porta das tat, vermittelt werden muss. Die Angst vor obrigkeitlichen Repressionen war eher selten der Grund, weshalb sogenannte Arkanisten in der frühen Neuzeit Geheimhaltung praktizierten. Vielmehr waren sozial-ethische Motive für die Arkanisierung verbreitet. Also ein Verantwortungsbewusstsein für ein Wissen, von dem man annahm, so etwa bei den Alchemisten, man habe es durch höhere Fügung, ja mitunter sogar als Geschenk Gottes empfangen, das sogenannte Donum Dei, das Geschenk Gottes, von dem die Alchemisten mitunter sprachen. Ein ethischer Gedanke lag, dies möchte ich hervorheben, auch der Geheimpolitik des frühneuzeitlichen Staates zugrunde. Die Theorie von den Arcana Imperii, also von den durch den Staat zu hütenden Geheimnissen, spielte seit der Renaissance und insbesondere im Absolutismus eine zentrale Rolle im Selbstverständnis der Herrschenden. Diese Vorstellung war im Mittelalter noch kaum ausgeprägt. Im Gegenteil herrschte im frühen und hohen Mittelalter in der Theologie wie im politischen Denken die Ansicht vor, dass sich Gottes Willen in der Person und im Handeln des Herrschers in aller Deutlichkeit offenbare. Im ausgehenden Mittelalter und vor allem in der Reformation wurde der christliche Gott jedoch, zugespitzt gesagt, zunehmend zu einem verborgenen Gott, zu einem Deus absconditus. Dieser Wandel blieb nicht ohne Auswirkungen auf den politischen Diskurs. In dem Maße, in dem die Theologie das Geheimnis mit einer Aura des Hohen und Göttlichen umgab, wurde Geheimhaltung auch zu einem erstrebenswerten Ziel für den von Gottes Gnaden regierenden Herrscher. Zweifellos hatte hieran auch die Rezeption Machiavellis und die damit eng verbundene Ausformung des Konzepts der Staatsraison Anteil. Gleichwohl wäre es zu kurz gegriffen, hinter der Arkanpolitik des frühneuzeitlichen Staates lediglich gewissenlose Machtpolitik oder Inszenierung zu wittern. Vielmehr galt die Geheimhaltung als moralische Aufgabe des Herrschers und seiner Vertrauten. Im Unterschied zur Lüge, die nach christlicher Lehre verboten war, war das Verbergen von Wissen keineswegs negativ konnotiert. Nicht nur bei Machiavelli, sondern beispielsweise auch bei dem viel rezipierten spanischen Moralisten Balthasar Gracian im 17. Jahrhundert findet sich ein Lob des Verbergens und der Verstellung. Gracian rechtfertigte solches Verhalten vor allem mit der Notwendigkeit der Versatilitas, der Kunst des Anpassens. Zitat Gracian: Mit offenen Karten spielen ist weder nützlich noch angenehm. Bei allem lasse man etwas Geheimnisvolles durchblicken und errege durch seine Verschlossenheit selbst Ehrfurcht. Vor diesem Hintergrund kann es also nicht verwundern, dass Geheimhaltung während der gesamten frühen Neuzeit einen zentralen Modus für die Kommunikation zwischen Herrscher und Untertan darstellte. Wer zum Beispiel am Hof Interesse für politische, merkantile oder wissenschaftliche Projekte wecken wollte, war gut beraten, deren arkanen Charakter hervorzuheben. Bezeichnenderweise zog es auch ein Exponent der neuen Wissenschaft wie Galileo bei der Kontaktaufnahme zum Hof der Medici in der Toskana die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Arbeit als Secreti Particolari, als besondere Geheimnisse, anzupreisen. Welche Rolle spielte nun die jüdische Minderheit auf diesem Markt für Geheimnisse? Ich möchte behaupten, eine außerordentliche Rolle. In meinem Buch habe ich versucht, die Aufmerksamkeit auf diesen bisher kaum erforschten Bereich der jüdischen Kultur und Wissenschaftsgeschichte zu lenken, nämlich den in seiner wirtschaftlichen Bedeutung nicht zu unterschätzenden Handel mit Geheimnissen. Bevor ich auf diese außerordentliche Stellung der Juden in der vormodernen Ökonomie des Geheimen ausführlicher zu sprechen komme, stellt sich freilich die Frage, woher das, was ich als eine den Juden zugeschriebene Arkankompetenz bezeichne, herrührt. Ohne jeden Zweifel muss die Vorstellung von einer spezifisch jüdischen Arkankompetenz zunächst einmal in den Kontext der christlichen Theologie gestellt werden. Die Annahme, dass Juden in besonderem Maße über Geheimnisse verfügten, wurde dabei keineswegs nur von katholischer Seite geäußert. Vielmehr war es nicht zuletzt Luther selbst, der die Ansicht vertrat, dass sich die angebliche jüdische Perfidia hinter einem Schleier der Geheimhaltung verberge, nämlich dem, was Luther die Heimlichkeit der Juden nannte. Entsprechend war der Jargon der antijüdischen Polemik bis ins 17. Jahrhundert oftmals ein Jargon der Enthüllung. Die Tatsache, dass Juden vielerorts seit dem 16. Jahrhundert in segregierten Vierteln, also hinter Mauern und Toren lebten, dürfte Spekulationen über heimliche Machenschaften noch befeuert haben. Es ist also offenkundig, dass die Vorstellung von einer spezifisch jüdischen Arkankompetenz sich nicht von den hässlichen und langlebigen Stereotypen des christlichen Antijudaismus trennen lässt. Allerdings waren es nicht nur theologische und polemische Diskurse, die zur Vorstellung von einer jüdischen Arkankompetenz beitrugen. Zu erwähnen wäre hier, dass beispielsweise bei der Suche nach einer Prisca Sapientia, also nach dem Urgrund von Wissenschaft und Philosophie, in den Augen namhafter christlicher Gelehrter kaum ein Weg an den Quellen des Judentums vorbeiführte. Und diese Meinung wurde auch von jüdischen Autoren der frühen Neuzeit schon aus apologetischen Gründen oftmals geteilt und sogar befördert. Führende jüdische Gelehrte vertraten die Meinung, dass die Juden von Gott prädestiniert seien, um die Geheimnisse seiner Schöpfung und speziell der Natur zu erkunden. Solche Vorstellungen im jüdischen Denken finden sich auch in früheren Jahrhunderten. Bereits im Mittelalter beschäftigten sich Rabbiner intensiv mit dem Geheimnis der Torah, Sod HaTorah, und legten den Grundstein für das, was Moshe Idel als eine regelrechte Arkanisierung kanonischer Texte im Judentum bezeichnet hat. Namentlich zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert erlebten mystische und esoterische Lehren im Judentum eine bis dahin ungeahnte Konjunktur. Wichtiger ist mir daher zu betonen, dass wir diese Entwicklung im Judentum nicht vorschnell als eine Reaktion auf externe Repression oder gar schlichtweg als hermeneutischen Rückschritt auffassen sollten. Vielmehr erfüllte das Ideal der Geheimhaltung und der Arkanisierung im Kontext der damaligen Zeit eine bedeutende, eine stabilisierende Funktion, wie Moshe Halbertal jüngst veranschaulicht hat. Demnach war es für das mittelalterliche Judentum am ehesten unter dem Vorzeichen des Geheimnisses möglich, auf die Herausforderungen durch die verschiedenen religiösen, philosophischen und esoterischen Strömungen zu reagieren, mit denen es von außen zunehmend konfrontiert wurde. Darunter also etwa die Astrologie, die Gnosis, Aristotelismus und der Neoplatonismus. Die Ausformung von teilweise konkurrierenden Geheimlehren erlaubte es Juden, solche Strömungen in das eigene Denkgebäude zu absorbieren, ohne den eigentlichen Kern der jüdischen Tradition dabei preiszugeben. Geheimhaltung und Arkanisierung wurden somit laut Halberthal zu wichtigen hermeneutischen Werkzeugen, die dem vormodernen jüdischen Denken eine beträchtliche Flexibilität ermöglichten. Ein Ergebnis dieser Entwicklung war die Ausformung der Kabbala, also der jüdischen Mystik. Die Kabbala galt für Juden wie auch für eine wachsende Zahl von Christen oftmals buchstäblich als Schlüssel, um die Geheimnisse der beiden Bücher zu enthüllen, die Gott den Menschen gegeben hatte, also die Heilige Schrift und das Buch der Natur. Auf prominente und bezeichnende Weise ist diese Vorstellung versinnbildlich auf dem Frontispiz der Kabbala Denudata, einem Meilenstein der christlichen Beschäftigung mit der jüdischen Kabbala, gedruckt in Sulzbach im späten 17. Jahrhundert. Und hier findet sich die Kabbala als Frauenfigur, die weibliche Figur, die mit dem Schlüssel in der Hand auf den Eingang des Palastes der Geheimnisse, Palatium Arcanorum steht da über dem Tor, zueilt. Also dieser Palast repräsentiert die Geheimnisse der Natur und die Kabbala, die sie hier in den Händen hält, ist der Schlüssel zu diesem Palast der Geheimnisse der Natur. Die Kabbala Denudata, die entkleidete, die enthüllte Kabbala, war der erste systematische Versuch, die wichtigsten hebräischen Texte der Kabbala einer christlichen Leserschaft zu erschließen in lateinischer Übersetzung. Die Konjunktur der Kabbala in der frühen Neuzeit war zweifellos ein maßgeblicher Grund dafür, weshalb Juden aus christlicher Sicht von der Aura des Arkanen umgeben waren. Auch war die Vorstellung von einer zutiefst okkulten Dimension der hebräischen Sprache weit verbreitet. Dies hing nicht zuletzt mit dem Erscheinungsbild der hebräischen Sprache zusammen. Allgemein wurden Konsonantenschriften, in denen die Vokale gewissermaßen verborgen waren, als besonders günstiges Medium angesehen, um Geheimnisse zu tarnen. Ein Punkt ist mir freilich besonders wichtig. Der von Christen geäußerte Geheimhaltungsvorwurf ist nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite der Medaille sehen wir, dass die christliche Vorstellung von einer spezifisch jüdischen Arkankompetenz sich im Alltag mit einer konkreten und pragmatischen Bereitschaft von Juden treffen konnte, Geheimnisse verschiedenster Art bereitzustellen. Es lässt sich zugespitzt behaupten, dass vermutlich keiner anderen gesellschaftlichen Gruppe mehr Fähigkeiten in der damaligen Ökonomie der Geheimnisse zugetraut wurde als den Juden. Ohne Zweifel konnte für Juden aus der Zuschreibung einer solchen Arkankompetenz immer auch Gefahren und Risiken resultieren. Insgesamt aber, so möchte ich behaupten, sollten wir die beträchtlichen Chancen, die sich für Juden in der Ökonomie des Geheimen boten, nicht unterschätzen. Im Unterschied zu jenem Wissen, das nur den Mitgliedern von Universitäten und Zünften zugänglich war, bot der Markt für Geheimnisse zahlreiche Einstiegschancen. Neuere Studien haben überzeugend gezeigt, dass die Ökonomie des Geheimen auch für eine andere rechtlich benachteiligte Bevölkerungsgruppe, nämlich Frauen, eine wichtige Rolle als Sphäre wissenschaftlicher wie auch wirtschaftlicher Betätigung spielte. In der Tat, der Zugang zum Markt für Geheimnisse war nicht von Geburt, Herkunft oder akademischer Ausbildung abhängig. Den Ausschlag gaben vielmehr Erfahrung, Talent und Glaubwürdigkeit. Die Frage der Herkunft war schon deshalb unwesentlich oder eher unwesentlich, weil die Praxis des Geheimnishandels erhebliche Spielräume für die Selbstinszenierung bot. Mit anderen Worten, für das, was der Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt als das für die frühe Neuzeit charakteristische Self-Fashioning bezeichnet hat. Ich möchte das bisher Gesagte nun in der gebotenen Kürze an zwei Beispielen veranschaulichen. Und ich beginne mit dem Mann, dessen Biografie mich in gewisser Weise überhaupt erst in die Thematik hineingelockt hat. Ein Mann namens Abramo Colorni. Vor mehreren Jahren stieß ich per Zufall auf die Biografie dieses um 1540 im italienischen Mantua geborenen Juden. Ein Bildnis kann ich Ihnen leider nicht zeigen, da keines überliefert ist. Aber ich kann Ihnen die Titelseite jenes Buches zeigen, das mein Interesse weckte, nämlich der, wie es später in den deutschen Übersetzungen dieses in auch alle großen europäischen Sprachen übersetzten Buches heißt, der allgemeine Schauplatz aller Professionen und Künste, so der Titel der deutschen Ausgabe. Es handelt sich um ein Buch, das, wie der Titel nahelegt, einen umfassenden Anspruch hatte. Erschienen in Venedig in den 1580er Jahren und verfasst von einem katholischen Geistlichen, stellte die Piazza Universale etwas vollkommen Neuartiges dar, nämlich eine Enzyklopädie aller Berufe. Auf annähernd 1000 Seiten beschrieb Garzoni auf durchaus unterhaltsame Weise die Arbeit von Geistlichen und Prostituierten, ebenso wie Handwerkern und Ganoven. Das alles fließt ineinander über. Ein solches Kompendium war damals einzigartig. Es wurde in ganz Europa zu einem regelrechten Bestseller. Allein für Italien lassen sich bis ins 17. Jahrhundert über 20 Auflagen nachweisen. Und dann, wie gesagt, erschließen sich auch deutsche Ausgaben an. Was hat dies nun freilich mit dem von mir erwähnten Abramo Colorni zu tun? Nun, dem Buch vorangestellt war ein Widmungsschreiben und ein panegyrisches Gedicht, beide gerichtet an den Juden Abramo Colorni. Und das wirft naturgemäß eine Frage auf, nämlich, was hatte einen katholischen Geistlichen im Zeitalter der Gegenreformation dazu veranlasst, ein solch monumentales Werk ausgerechnet mit einer Lobeshymne auf einen Juden zu eröffnen? Für Garzoni, den Autor, war die Antwort einfach. Das Universaltalent Colorni war ein Zeitgenosse, der würdig war, am Anfang eines solch enzyklopädischen Werkes wie der Piazza Universale zu stehen. Colorni war, wenn Sie so wollen, eine Art jüdischer Leonardo, Hofingenieur der Gonzaga und Esterherzöge in Italien, hochgeschätzter Alchemist und Magus und, um einen Begriff Garzonis zu verwenden, ein weit über Italien hinaus bewunderter Professore dei Secreti, also ein zu Deutsch ein Geheimnisprofessor. Und hier haben Sie die beiden Höfe, an denen Colorni seine Karriere begonnen hatte, nämlich Mantua, der Herzogspalast in Mantua, der Gonzaga, und Castello Estense, also der Palast der Esterherzoge in Ferrara, bevor dann später das Herzogtum geteilt wurde und der Palast nach Modena verlegt wurde. In der Piazza Universale erzählte Garzoni in großer Ausführlichkeit die Taten des jüdischen Geheimnisprofessors auf. Zu Colornis Erfindungen, so erfahren wir, zählten raffinierte Schusswaffen, Geräte zur Reinigung von tiefen Mauergräben, Leitern, mit denen man, so Garzoni, bis auf den Turm von Babel gelange, sowie Laufgräben, mit denen man ganze Regimenter in Sicherheit bringen könne. Solch technologisches Wissen zählte in der damaligen Zeit zu den Arcana Imperii. Es wurde gehütet, es wurde als geheim gehütet, weil dies im obrigkeitlichen Interesse war und weil es keinen Patentschutz im modernen Sinne gab. In anderen Quellen finden sich Hinweise, dass Garzonis Bericht trotz mancher Übertreibungen zutreffend war. Auch geht aus weiteren archivalischen Dokumenten sehr deutlich hervor, dass es Schnittmengen mit der Alchemie gab. Vor allem dort, wo Colorni sich mit der Herstellung von Salpeter beschäftigt, einer für die Schießpulverherstellung wichtigen Substanz, deren Produktion mit dem, was wir heute als praktische Alchemie bezeichnen, oft untrennbar verbunden war. Ich kann aus Gründen der Zeit Colornis weitere Karriere nur stichwortartig umreißen. Von den italienischen Fürstenhöfen führte ihn sein weiterer Weg nach Prag, an den Hof des Habsburger Kaisers Rudolf II. Das rudolfinische Prag um 1600 war, neudeutsch gesprochen, ein Hotspot, ein führendes Zentrum der Alchemie und Naturphilosophie im Heiligen Römischen Reich. Hier in Prag avancierte Kolorny, der jüdische Geheimnisprofessor, zu einem der engsten Vertrauten des Kaisers und machte sich einen Namen in der Schießpulverherstellung und in der Kryptographie, also dem Verschlüsseln von Texten. Gleichzeitig finden wir bei ihm, wie bei so manchem Alchemisten der damaligen Zeit, eine Art proto-merkantilistische Agenda. So bemühte sich Kolorny beispielsweise um die Belebung des Orienthandels und um die Wiederansiedlung von Juden im Südwesten des Heiligen Römischen Reiches. Nach mehreren Jahren nördlich der Alpen kehrte er schließlich wieder nach Italien, an den Hof der Gonzaga zurück, wo er 1599 starb. War Kolorny ein Einzelbeispiel? Keineswegs. Wie ich bei meinen Studien herausfand, waren auch weitere Mitglieder der Familie Kolorny in ähnlicher Weise in der Ökonomie des Geheimen aktiv. Darunter sein eigener Sohn. Überhaupt, Kolorny war mitnichten der einzige jüdische Professore dei Segreti in der damaligen Zeit. Und dieses Phänomen war auch keineswegs nur auf Italien beschränkt. Lassen Sie mich, um dies zu veranschaulichen, einen Sprung um 150 Jahre machen, nämlich in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Damals reüssierte in ganz Europa ein jüdischer Geheimniskundiger namens Jakob Philadelphia mit seinen physischen, mechanischen und optischen Künsten, wie es in einer der Ankündigungen hieß. Philadelphia kannte sich nicht nur mit Geheimnissen aus, seine Biografie selbst ist bis heute geheimnisvoll. Bereits über den Geburtsort Philadelphias besteht Unklarheit. Er selbst hat die Theorie befördert, wonach er in der gleichnamigen Stadt im amerikanischen Pennsylvania geboren sei. Jedoch deutet bei genauerer Untersuchung manches darauf hin, dass die amerikanische Herkunft des Magus eine Legende ist und dass er eigentlich aus einem kleinen sächsischen Ort stammte. Gleichwohl ist eine Auswanderung der Familie nach Amerika in Philadelphias Kindheit nicht auszuschließen. Erste Auftritte in England, Irland, Spanien und Portugal sollen in die 1760er Jahre datieren. Und etwas später haben wir Hinweise auf Vorstellungen in Russland, bei Kaiserin Katharina sowie beim Sultan in Konstantinopel. Seit der Mitte der 1770er Jahre sind dann Auftritte des jüdischen Magus überall im Heiligen Römischen Reich nachweisbar, wo er mit verschiedenen Orden dekoriert wurde und dabei Eindruck auch auf einen jungen, aufstrebenden Dichter namens Friedrich Schiller machte. Und hier ist aus Schillers Laura-Gedichten das Gedicht Laura am Klavier, wo es heißt: Wenn dein Finger durch die Saiten meistert, Laura jetzt zur Statue entgeistert, jetzt entkörpert steh ich da, du gebietest über Tod und Leben, mächtig wie von 1000 Nervgeweben, Seelen fordert Philadelphia. Und das ist also eine Anspielung auf den jüdischen Magus Philadelphia, die den meisten Lesern heute vermutlich unklar bleiben wird, da der Mann eben vollkommen in Vergessenheit geraten ist. Philadelphias Biografie liefert ein eindrückliches Beispiel dafür, dass die Ökonomie des Geheimen für Juden noch im 18. Jahrhundert beträchtliche Erwerbschancen sowie Chancen auf Anerkennung und diverse Auszeichnungen bot. Philadelphia war dabei mehr als nur ein talentierter Magus. Vielmehr beschäftigte er sich ebenfalls mit den Phänomenen der Natur und wies überdies Züge eines geschickt agierenden Unternehmers auf. Seine Biografie erinnert nicht von ungefähr an die erwähnte und mit der merkantilen Sphäre verwobene Tradition der jüdischen Professori dei Segreti, wie etwa Kolorny. Wie für Kolorny, so bot auch für Philadelphia die Betätigung in der Ökonomie des Geheimen die Chance, mit Höfen in Kontakt zu kommen und dabei eine dezidiert merkantile Agenda vorzutragen. So unterbreitete Philadelphia beispielsweise 1783 dem preußischen Hof ein detailliertes Vorhaben zur Stärkung des transatlantischen Amerikahandels, ein Vorhaben, das vom zuständigen Minister geprüft, aber schließlich zurückgewiesen wurde. Man mag im Scheitern dieses Projekts eine Niederlage für den jüdischen Magus sehen, Aber eine solche Lesart wäre meines Erachtens verkürzt und ließe das eigentlich Erstaunliche an Philadelphias Karriere außer Acht. Und dieses Erstaunliche ist die Tatsache, dass Philadelphia zeitlebens durch das engmaschige Netz traditioneller antijüdischer Vorurteile und Ressentiments zu schlüpfen vermochte. Dass Philadelphia, der übrigens für mehrere Jahre auch als Vorsteher seiner jüdischen Heimatgemeinde hervortrat, dass Philadelphia ein Jude war, das war den meisten christlichen Zeitgenossen bekannt. Es wurde aber nicht gegen ihn gewendet. Manches spricht sogar dafür, dass dem jüdischen Magus in gewisser Weise die Harmonisierung jüdischer Existenz mit den Anforderungen einer überwiegend christlichen Gesellschaft weitaus besser glückte als zur selben Zeit den meisten Anhängern der Haskalah, also den Anhängern der jüdischen Aufklärung. In der Tat, dem führenden jüdischen Aufklärer der damaligen Zeit, dem Philosophen Moses Mendelssohn hier in Berlin, dürfte die Tatsache nicht entgangen sein, dass der Zauberkünstler und Zeitgenosse Jakob Philadelphia von judenfeindlichen Angriffen in weitaus höherem Maße verschont wurde als er, Mendelssohn, der Verfechter der vernunftorientierten Haskalah. Mendelssohn zählte zu einer sich in dieser Zeit formierenden Gruppe von Intellektuellen, die mit kritischen Augen auf die Welt der Geheimnisse blickten. So vertrat Mendelssohn die Meinung, das Judentum wisse nichts, Zitat, von solchen Geheimnissen, die wir glauben und nicht begreifen müssten. Nichts lag Mendelssohn, dem jüdischen Sokrates von Berlin, wie er genannt wurde, ferner als eine Karriere in der Ökonomie des Geheimen, wie sie der Glaubensbruder Philadelphia gewählt hatte. Allerdings ist es symptomatisch, dass Mendelssohn, dem engagierten Aufklärer, die Aufnahme in die Berliner Akademie der Künste dennoch verwehrt blieb. Der geheimniskundige Philadelphia hingegen schaffte es immerhin als geladener Gast an den Katheder der angesehenen Göttinger Universität. Und meines Wissens macht ihn das zum ersten Juden überhaupt, der im deutschsprachigen Raum an einer Universität dozieren durfte. Wenn auch nur einmalig, aber immerhin ein bemerkenswertes Beispiel. Die beiden Fälle, die ich hier vorgestellt habe, Kolorny und Philadelphia, führen, so denke ich, exemplarisch vor Augen, dass jener Markt für Geheimnisse, den ich als Ökonomie des Geheimen bezeichnet habe, für Juden handfeste Chancen auf Kontakte zu den Eliten der christlichen Mehrheitsgesellschaft bot. Kontakte zu den Eliten, aber eben auch Chancen auf lukrative Aufträge. Und natürlich auch etwas anderes, nicht zu unterschätzendes. Dort, wo Geheimnisse gefragt und geliefert wurden, begegneten sich Juden und Christen oftmals auf Augenhöhe. Ja, Juden konnten zu Respektspersonen und Lehrmeistern werden. Und das war in der damaligen Zeit durchaus nicht die Regel. Und eine Bildquelle, die mich fasziniert, seitdem ich sie das erste Mal vor einigen Jahren in einem Museum in Vicenza entdeckt habe, ist dieses Bild von Pietro della Vecchia, das heute als der Chiromant firmiert, das einen allem Anschein nach jüdischen Geheimnisprofessor, jüdischen Chiromanten, also in der Kunst des Handlesens bewanderten, zeigt, wie er vor einem christlichen Publikum seine Künste demonstriert. Hier auf der Schriftrolle sind auch hebräische Verse aus der Bibel untergebracht. Es gibt noch weitere Indizien, die darauf hindeuten, dass wir hier einem jüdischen Geheimnisprofessor bei der Arbeit gewissermaßen über die Schulter schauen. Aber wir sehen eben sehr eindrücklich auf diesem Bild, einer seltenen Bildquelle, wie wir uns diese Begegnung auf Augenhöhe vorstellen können, diese umgekehrte Hierarchie, bei denen Juden plötzlich zu Lehrmeistern werden, zu Personen, deren Wissen gefragt und respektiert ist. Soweit, so gut, werden Sie sagen. Das bisher Gesagte mag also einleuchten. Das Problem allerdings ist, dass Biografien wie diejenige Kolornis oder Philadelphias vollkommen querstehen zu dem Bild, das Historiker für gewöhnlich von der jüdischen Geschichte und auch von den Beziehungen zwischen Juden und Christen in dieser Epoche gezeichnet haben. Nehmen Sie etwa Kolorny, der für mehrere Jahre die Gunst des Kaisers, also des mächtigsten christlichen Herrschers der damaligen Zeit, genoss. Kolorny ist in der Geschichtsschreibung nahezu vollkommen in Vergessenheit geraten. Und dasselbe gilt für Philadelphia, ein Geheimnisvirtuose, der immerhin von nahezu allen großen Schriftstellern der damaligen Zeit erwähnt wurde, darunter, wie wir sahen, Friedrich Schiller, aber auch Jean Paul und Heinrich von Kleist erwähnen Philadelphia in ihren Werken. Vom Geheimen Rat Goethe, der Juden ansonsten keineswegs sehr aufgeschlossen war, wurde der jüdische Magus sogar persönlich in Weimar empfangen. Von alledem weiß die Forschung immer noch viel zu wenig zu sagen. Ob Sie in das Jüdische Museum hier in Berlin gehen oder zu einer der zahlreichen gedruckten Überblicksdarstellungen zur jüdischen Geschichte in der Vormoderne greifen, Sie werden viel über die Tätigkeit von Juden im Geldgeschäft, in der Medizin, auch im Viehhandel erfahren, aber von jüdischen Geheimnisprofessoren, Alchemisten, Ingenieuren, Kryptografen oder Naturphilosophen, davon werden Sie kaum etwas hören. Ich habe in meinem Buch versucht, mehrere Dutzend Beispiele zusammenzutragen, die nahelegen, dass wir uns ein sehr viel komplexeres Bild von der Wissensökonomie ebenso wie vom Wirtschaftsleben des vormodernen Judentums machen müssen und dass wir dabei gleichzeitig auch berücksichtigen müssen, dass die Kontakte zwischen Christen und Juden in dieser Epoche sehr viel facettenreicher, ja wenn Sie so wollen, schillernder waren, als man sich das für gewöhnlich vorstellt. Aber das ist eigentlich fast schon eine Fachdiskussion. Gestatten Sie mir also, dass ich abschließend einige Weiterungen anspreche, die über die jüdische Geschichte hinausführen und die mich recht eigentlich wieder zum Anfang meines Vortrags zurückbringen. Und was ich hier mit Weiterungen meine, ist die Feststellung, dass die Geschichtswissenschaft meines Erachtens ganz allgemein noch dazulernen kann, wenn es darum geht, das Geheimnis als spezifischen Modus der Sozialisation in der Vormoderne zu würdigen. Das ist kein Defizit, von dem einzig die Historiker betroffen sind. Es ist vielmehr Ausdruck der Schwierigkeiten, die wir heute ganz allgemein damit haben, uns in eine Mentalität zurückzuversetzen, in der die Vorstellung vorherrschte, dass wahres Wissen, mithin also gutes Wissen, zugleich immer auch geheimes Wissen ist. Diese Vorstellung von der Superiorität geheimen Wissens betraf alle Bereiche der damaligen Lebenswelt, vom Alltag über das Wirtschaftsleben hin zur politischen Sphäre. Der französische Philosoph René Descartes fasste dies prägnant zusammen, als er seine Lebensdevise wählte und die hieß: Glücklich lebte, wer sich gut verborgen hielt. Zweifellos, das Zeitalter des Geheimnisses war oftmals auch ein Zeitalter der Repression aus politischen und auch aus religiösen Gründen. Aber es wäre zu kurz gegriffen, die Wertschätzung des Geheimnisses lediglich als Reaktion auf die Furcht vor Repression oder als Folge mangelnder Meinungsfreiheit zu interpretieren. Und genauso kurzsichtig wäre es, das geheime Wissen, das damals so hoch im Kurs stand, a priori als defizitäre Variante oder gar als Schwundstufe offener Wissensformen zu begreifen. Vielmehr sehen wir, dass das Geheimnis spezifische Handlungsräume und Kontaktzonen zu stiften vermochte und vermag, die unter den Bedingungen vollkommener Offenheit nicht möglich wären. Anders gesagt, Menschen der Vormoderne waren vom Geheimnis nicht deswegen fasziniert, weil sie keine andere Wahl hatten oder noch nicht aufgeklärt waren. Vielmehr schätzten sie das Geheimnis, weil sie von seinem vielschichtigen Potenzial fasziniert waren. In der Tat, der Wunsch nach dem Enthüllen oder Veröffentlichen war nicht notwendigerweise der Antrieb zur Beschäftigung mit Geheimnissen. Viele Zeitgenossen waren überzeugt, man könne sich, ich zitiere, an Geheimnissen mehr ergetzen, als die Offenbarung derselben hätte tun können. An Geheimnissen mehr ergötzen, als die Offenbarung derselben hätten tun können. Stammt dieses Zitat aus einer obskuren, esoterischen Abhandlung? Keineswegs. Ich zitiere aus Goethes Dichtung und Wahrheit. Die allgemeine Bedeutung des Geheimnisses für die Sozialisierung hat vor etwas mehr als 100 Jahren bereits der große Soziologe Georg Simmel konstatiert. Simmel geht von der Annahme aus, dass, Zitat, durch das Geheimnis eine ungeheure Erweiterung des Lebens erreicht wird, weil vielerlei Inhalte desselben bei völliger Publizität überhaupt nicht auftauchen könnten. Zitat Ende. Und dies führt den Soziologen zu der bemerkenswerten Feststellung, dass, Zitat, das Geheimnis in diesem Sinne, das durch negative oder positive Mittel getragene Verbergen von Wirklichkeiten, eine der größten Errungenschaften der Menschheit ist. Zitat Ende. Das Geheimnis als eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Es lohnt sich, über diese Worte eingehend nachzudenken. Gerade in der heutigen Zeit, die dem Geheimnis fast reflexartig mit Misstrauen begegnet. Das Zeitalter der Geheimnisse ist vorbei, schrieb vor einiger Zeit die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und in der New York Times konnte man lesen, "Everyone agrees that openness is a virtue in a democracy." Aber so einfach ist es eben meines Erachtens nicht. Ich will gar nicht davon reden, dass auf privater Ebene ein völliges Abhandenkommen von Geheimnissen schwerlich ein wünschenswerter Zustand sein kann, auch wenn eine steigende Zahl von Menschen sich in einem fragwürdigen digitalen Exhibitionismus gefällt, bei dem man in der virtuellen Welt durchaus ungefragt nahezu alle Geheimnisse der eigenen Existenz preisgibt. Es genügt nicht, dann an einem bestimmten Punkt erschrocken ein Recht auf Geheimnisse einzufordern, für gewöhnlich unter dem Schlagwort Datenschutz. Hier können wir in der Tat noch manches von der Vormoderne lernen. Für Menschen der frühen Neuzeit war, wie ich hoffe, gezeigt zu haben, das Geheimnis nicht zuvorderst ein Recht im juristischen Sinne, sondern ein Vorrecht, eine kunstvolle Technik des Selbst, die es ihrerseits zu hüten galt. Und ich zitiere nochmals den Rat Gracians, des großen Moralisten des 17. Jahrhunderts. Mit offenen Karten spielen ist weder nützlich noch angenehm. Bei allem lasse man etwas Geheimnisvolles durchblicken und errege durch seine Verschlossenheit selbst Ehrfurcht. In unserer heutigen Zeit, in der Offenheit und Offenlegung wohl mehr denn je mit Aufrichtigkeit und Vertrauen verwechselt werden, lohnt es sich, über diese Worte nachzudenken. Aber auch auf politischer Ebene kann es zu viel Transparenz geben, wie der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama angemerkt hat. Zu viel Transparenz, so sein Argument, kann effektives Regieren behindern, da sie funktionierende und vertrauensvolle Beratungen unmöglich macht. Politiker und Beamte, die sämtliche Beschlüsse unter dem Auge der Öffentlichkeit fassen sollen, weichen am Ende oftmals auf zwei Strategien aus. Entweder sie delegieren unbequeme Entscheidungen an subalterne Stellen oder sie sprechen erst gar nicht mehr miteinander, sondern wenden sich quasi reflexartig an die Medien oder bestimmte Interessengruppen. Ein weiteres Argument gibt Fukuyama zu bedenken. In vielerlei Hinsichten sind heutige Regierungen, demokratische Regierungen, bereits weitaus durchsichtiger als viele Unternehmen oder andere private Organisationen. In der Tat wird man auch als Bürger der Bundesrepublik nicht ganz von der Hand weisen können, dass beispielsweise das Innenleben von Volkswagen oder des DFB möglicherweise sehr viel intransparenter sind als unser Regierungshandeln. Und wenn Sie mir gestatten, möchte ich in diesem Sinne mit einer Anekdote schließen, die vor Augen zu stellen vermag, dass die Geheimnisse in den Schaltstellen der Macht mitunter so spektakulär nun auch nicht sind, wie man manchmal etwas aufgeregt annimmt. Einige von Ihnen werden sich vielleicht daran erinnern, dass hier in Berlin Bundeskanzlerin Merkel eine neue Biografie ihres Vorgängers Schröders vorstellte. Bei dieser Gelegenheit plauderten Merkel und Schröder auf dem Podium auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Schröder lüftete dabei auch das Geheimnis um den Tresor im Kanzlerbüro, über dessen Inhalt schon manches Mal spekuliert worden war. Als Merkel im Dezember 2005 zur Amtsübergabe im Kanzlerbüro erschien, habe sie ihn gefragt, wo sind denn die Geheimakten? Schröder antwortete ihr, wir haben keine. Daraufhin erwiderte Merkel erstaunt, ja, gibt es denn einen Tresor? Kann ich da mal reinschauen? Schröder bejahte und berichtet in der Rückschau, wir haben dann den Tresor aufgemacht und was lag darin? Die Uhren von Silvio Berlusconi. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Am 26.11.2015 hat der Historiker Dr. Daniel Jütte bei den Mosse Lectures an der Humboldt-Universität Berlin über das Geheimnis als Chance, Juden und Christen in der vormodernen Ökonomie des Geheimen gesprochen. Verraten hat er uns eine ganze Menge, dass geheimes Wissen in der frühen Neuzeit zum guten Ton gehörte und mitunter sehr nützlich war. Unvorstellbar für uns in einer Zeit, in der die Bundespolizei Gesichtsscanner einsetzt und Geheimdienste sich alle möglichen legalen und illegalen Methoden ausdenken und dann auch noch dabei zusammenarbeiten, um unsere letzten Geheimnisse zu lüften. Beschäftigt euch mal mit dem Berliner NSA-Untersuchungsausschuss, da bleibt nicht mehr viel übrig vom Geheimen, wie es Jütte erzählte. Von der Ökonomie des Geheimnisses profitieren heute ganz andere. Wisst ihr was? Ich verrate euch, wie es bei uns weitergeht. Morgen im Hörsaal mit dem Geheimnis aus katholischer Sicht. Ja, ja, Lügen ist eine Sünde, Geheimnisse sind es nicht. Mit dieser raffinierten Auslegung konnten Päpste wie Kaiser das Volk ganz schön in Schach halten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.